Herzlich willkommen zum Netzpolitik-Wochenschau-Podcast mit Markus Beckedahl.
Hallo.
Und dem Wetterfrosch. Hi. Markus, warum haben wir in Berlin so viele Uli-Sender?
Ich habe keine Ahnung, nur ich hatte meine erste Medienratssitzung am Montag und am Dienstag und dort ist eine Frequenz vergeben worden, die vorher auch von so einer Art Oldie-Sender, Radio Paradiso, irgendeinem christlichen Radiosender genutzt wurde und die jetzt nicht mehr Radio Paradiso gehört, sondern an Oldie-Star gegangen ist. Ja, das war meine neue Erfahrung für mich. Erstmal den ganzen Montag über mir 10 verschiedene Radiokonzepte in einem Bewerbungsgespräch sozusagen nacheinander anhören zu können und dann eine Entscheidung am Dienstag zu treffen, wo ich mich mit meinem meinem Favoriten nicht durchsetzen konnte und aus verschiedenen standortpolitischen Gründen halt Oldie-Star. Diese Frequenz.
Zur Auswahl, waren das noch 8 andere Oldie-Sender? Oder?
Nee, das war alles Mögliche von, ich weiß gar nicht, ob ich da so groß drüber reden darf, wer da jetzt sich beworben hat. Da war ein breites Potpourri an verschiedensten Konzepten, die teilweise extrem kommerziell waren, aber auch verschiedenste andere Sachen abdeckten. Und ich habe mit einem anderen Sender favorisiert, der eher wo ich halt eher Zielgruppe gewesen wäre, aber man braucht 5 von 6 anwesenden Stimmen und
5 von 6?
Genau, also das Quorum sozusagen, um eine Entscheidung im Medienrat zu treffen, sind 5 Stimmen, 6 waren anwesend und
also eigentlich sind da 9 Leute drin?
Nee, 7 Leute, 7. Aber einer war nicht dabei, weil einer mittlerweile für den Burda Verlag arbeitet und es gab auch eine Bewerbung vom Burda Verlag in diesem Rennen sozusagen, deswegen hat er daran nicht teilgenommen, an dieser Entscheidung und an den Bewerbungen. Ja, und für den von mir favorisierten Radiosender bekam ich keine 5 Leute zusammen. Also komisches Gefühl, wenn man jetzt mal in so einem Medienrat ist und auch die Motivation ist, bessere Musik nach Berlin zu bringen und die erste Entscheidung, wo man quasi mit dran beteiligt ist, ist die Einführung eines Oldie-Senders.
Warst du dann der 6., der eine andere Meinung hatte, oder hast du dich da den anderen 5 angeschlossen?
Im Endeffekt habe ich mich halt dann denen angeschlossen, weil, was soll ich dagegen stimmen? Ist aus, sagen wir mal, objektiver Standort, politischer Sicht sprachen schon viele Gründe dafür, dass diese Frequenz an diesen Oldie-Star-Sender zu vergeben, weil er schon in Brandenburg aktiv war und das ist eine Frequenz, die sowohl für Berlin als auch für komplett Brandenburg ausgeschrieben war und in so irgendeiner Vergleichsstudie von Brandenburger Lokalsendern hat Oldie-Star mit am besten abgeschnitten von der Qualität her und das sprach da alles dafür, auch wenn mir die Klangfarbe oder Musikfarbe, wie ich gelernt habe, wie das so heißt, überhaupt nicht gefällt, aber ich höre kein Radio.
Auf jeden Fall Erfahrung gesammelt, wie solche Entscheidungen ablaufen, aber das war jetzt auch erstmal dein erster Eindruck dort.
Genau.
Habt ihr da noch andere Themen außer dieser einen Frequenzvergabe?
Ja, da gab es eine ganze Menge Themen. Ein Thema, wo ich gerne mitdiskutiert hatte, aber nicht konnte, war die Vergabe der Lizenz für 88.4. 88.4 ist auch eine neue nicht kommerzielle Frequenz, die vergeben wurde. Und wo jetzt verschiedene nicht kommerzielle Radioprojekte sich diese Frequenz teilen. Dazu gehört Radio Multikulti, dazu gehören die Radiopiloten, ehemals Herbstradio und Clubradio und Twen FM und noch irgendwie ein Ohr, irgendwas für Hörbehinderte oder so weiter, ein Radio, irgendwas mit Ohr, aber nicht Ohrboten, irgendwas anderes und offene Kanal. Die teilen sich jetzt quasi über 7 Tage diese 24 Stunden. Radio Multikulti hat also den größten Batzen abbekommen, weil die wahrscheinlich auch die größte Lobby haben hier in Berlin und früher eine eigene Frequenz hatten. Jetzt gibt es so ein bisschen Streit, weil die Macher von Herbstradio hätten gern mehr.
Also die alternative freie Radioszene hat da schon mal was abbekommen mit irgendwie 2 Projekten mindestens, aber
Genau, also naja, also sagen wir mal, diejenigen, die sich mal unter Herbstradio so zusammengeschlossen hatten, das waren halt dann auch so Clubradio und Radiopiloten und wenn FM war früher aktiv, ja, die haben sich halt so ein bisschen zersplittert und die Radiopiloten sind jetzt nicht so ganz einverstanden mit der Vergabe, weil sie irgendwie nur 2 oder 3 Abende haben, genau wie Clubradio und FM. Und ich durfte selbst an dieser Sitzung bei diesem Tagesordnungspunkt nicht teilnehmen, weil bevor ich in den Medienrat berufen wurde, hatte TwenFM bei mir angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass hier diese Netzpolitik-Podcasts über TwenFM ausgestrahlt werden. Und ich habe zugesagt und stand da halt prominent mit im Antrag von TwenFM. Und auch wenn es um eine nicht kommerzielle Frequenz geht und ich da keinerlei Geld bekommen hätte oder bekommen werde, war man halt der Meinung, dass es halt besser wäre, wenn ich da leider nicht dran teilnehmen würde. Und
weil man ja Teil der inhaltlichen Gestaltung des Programms irgendwo sich bereit erklärt hat zu sein.
Genau, TwenFM kriegt jetzt irgendwie Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntagabend, so von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Ja, und vielleicht also gibt es dann mal die
Wochenplan dann sozusagen.
Genau, da gibt es einen Wochenplan und vielleicht gibt es dann mal die Netzpolitik-Podcasts im Radio. Wahrscheinlich hören da weniger Leute zu als
bei uns im Podcast. Das ist ja auch interessant. Ich meine, dieser Podcast ist unter einer Creative Commons-Lizenz. Jeder Radiosender, der nicht kommerziell ist, darf ihn mit in sein Programm und sein Portfolio nehmen. Sie bräuchten dich vorher noch nicht mal fragen und dich da reinschreiben.
Ja, aber haben
sie in dem Fall, ja.
Sie haben es ja. Also das Konzept von TwenFM sah es auch vor, dass man halt Podcaster mehr integriert, die aus Sicht von TwenFM guten Content machen und das Ganze bereichern. Ja, sonst gab es noch einen Haufen anderer Punkte, aber nichts, was jetzt irgendwie die Hörer interessieren würde.
Also immerhin noch ein bisschen mehr alternatives Radioszene im Berliner Spektrum. Berliner oder Berlin-Brandenburger, die 88.4?
Oh, ich weiß es nicht. Kann sein, dass beides, aber ich steige da gerade so langsam so durch, wie das so alles funktioniert und wofür jetzt oder welche Reichweite welche Frequenzen haben. Und bis vor einem Monat wusste ich gar nicht, dass es unterschiedliche Ausstrahlungsorte und so weiter gibt.
Okay, ja, man lernt dazu. Dann warst du noch beim Innenminister mal wieder zum netzpolitischen Dialog. Diesmal ging es um staatliche Angebote im Internet. Was gibt es denn da für Angebote? Welche soll es denn da in Zukunft geben? Oder was habt ihr dem erzählen können?
Ja, das war mal wieder so eine Mischung aus allem und nix. Erstmal ging es um die ganzen E-Teile, E-Government, E-Democracy und so weiter. Wobei bei E-Democracy wurde eigentlich gar nicht so wirklich diskutiert, sondern es ging eher darum, was die Wirtschaft sich alles wünscht. Die Wirtschaft wünscht nur im Großen und Ganzen einerseits weniger Staat, dass das halt alles so privatisiert wird und ausgelagert wird, weil das kann die Wirtschaft ja alles viel besser. Andererseits,
was jetzt ausgelagert wird?
Naja, so lauter Verwaltungsdienstleistungen. Also so Bitkom kann sich ja vorstellen, eigentlich alles durch eigene Geschäftsmodelle irgendwie zu machen.
Aber es ging doch irgendwie nicht darum, wie der Staat organisiert ist, sondern wie der Staat sich im Internet repräsentiert.
Ja, ne, saßen ja verschiedenste Leute am Tisch. Ich fragte mich auch so 2 Stunden lang, was macht eigentlich der Lobbyverband der Versicherungsindustrie mit am Tisch? Der kämpfte halt die ganze Zeit mit dem Einschlafen, aber dann kurz vor Schluss meldete er sich zu Wort und forderte Straßenverkehrsregeln und irgendwie Single Sign On und so weiter und damit man ja mal irgendwie schnell per E-Mail Kundenfragen sicher beantworten könnte. Ansonsten gab es da noch lustige Wissenschaftler, einer erklärte die ganze Zeit immer, was er für Begriffe kreiert hätte in den letzten Jahren und dass man die ja für alles anwenden könnte, worüber man gerade diskutiert. Ich habe es aber wieder vergessen, der gemeinsame Markt oder sonst irgendwie. Ja, und dann haben wir versucht, so ein bisschen Open Government zu pushen, was bei de Maizière, eine Zeit lang verstand er nicht, worum es geht. Dann fand er die Argumente irgendwie so ein bisschen einleuchtend. Zum Schluss wusste man immer noch nicht, ob er es jetzt verstanden hat oder nicht, aber er wollte sich dann mal data.gov anschauen zu Hause und wir haben ihm noch unser Positionspapier vom Open Data Network ausgedruckt mitgegeben. Keine Ahnung, ob er es liest oder sofort wegschmeißt, aber ja, eigentlich macht man diese Runden auch weniger für den Minister und mehr für die Mitarbeiter, die da alle am Tisch drumherum sitzen und das Ganze mithören. Ist ja auch unklar, ob es noch eine vierte Runde gibt, weil de Maizière wird ja gerade so als Nachfolger von Schäuble gehandelt. Sollte Schäuble jetzt irgendwie zurücktreten, weil er nicht mehr arbeitsfähig ist. Das ist ja alles ein bisschen am Rotieren. Naja, das Beste eigentlich an dieser Runde war, dass de Maizière eine Stunde zu spät kam, weil er Griechenland erstmal verkaufen musste, also bei der CDU-Fraktion. Und man noch eine Stunde lang länger so mit den anderen Eingeladenen und Ministeriumsmitarbeitern quatschen konnte. Das hatte eigentlich viel mehr Wert als dann diese zwei Stunden langen runder Tisch da, wo jeder seine Punkte vorbrachte und wie, das so ein bisschen hin und her
ging. Wie hat sich dieser Mehrwert ausgedrückt?
Ja, also naja, diese runden Tische, da sitzen halt dann so 15, 20 Leute drumherum und jeder versucht dann immer seine Punkte zu setzen. Man hat ja höchstens so 2x5 Minuten Redezeit, also man kann sich das ja vorstellen so. Ich glaube 16 Leute geteilt durch irgendwie, also 2,5 Stunden geteilt durch 16 Leute. Wie viel Zeit hat man da? Und der eine sagt dann, ja, Wirtschaft braucht das und das und ist ja alles so sinnvoll. Der nächste sagt halt, ja, aber wir brauchen irgendwie mehr staatliche Dienstleistungen und so weiter. Also das springt halt hin und her. Man hat da zwar so einen Fragenkatalog, der vorbereitet ist, aber da hält sich halt überhaupt niemand dran. Und verschiedenste Fragestellungen wie Bürgerbeteiligung sind überhaupt gar nicht thematisiert worden. Dann gibt es halt auch immer diese Verknüpfung online und offline, diese E-Konsultationsseite, wo ich auch das Gefühl habe, dass dieses Konzept für diese Runde komplett gescheitert ist, weil das war jetzt schon die dritte Runde, wo vorher Fragen gestellt wurden, werden dürften von Nutzern. Und jedes Mal gab es auch mindestens 3 Fragen und die sind da immer aufgeworfen worden, aber auch dieses Mal hat es der Minister nicht geschafft, irgendwie eine Frage zu beantworten.
Also es gab eine Webseite für die
Es gibt für diese
runden Tisch und genau. Da konnten User Fragen reinwerfen und die wurden auch zitiert auf der Veranstaltung.
Ja, ja, genau. Die liest dann der Minister immer vor.
Der Minister.
Der hat also immer seine Sprechzettel und ich sitze irgendwie, weil ich Beckedahl bin und immer sozusagen dann im Alphabet der erste bin, sitze ich mal neben ihm und kann seinen Sprechzettel mitlesen. Und er wirft dann die Fragen auf, bringt dann so paar Sätze irgendwie so, versuchte das Ganze irgendwie philosophisch zu beschreiben und vergisst dann die Antwort. Und dann geht's halt weiter. Das war jetzt zum dritten Mal auch so. Also
ich will ja auch die Fragen in die Runde werfen.
Ja, aber ja, wie gesagt, also ich sehe das Konzept eher als gescheitert an, ne? So wie es jetzt da praktiziert wird. Und man merkt es auch, dass halt die Beteiligung zurückgeht oder gar nicht so groß ist, weil das ist halt eher so eine Scheinpartizipation.
Ja, also Ausblick dazu, vielleicht war es die letzte Runde, vielleicht gibt es noch eine.
Genau, es gibt noch eine, also der,
eine sagen wir mal, geplant.
Wenn der Innenminister bleibt, dann ist jetzt noch eine geplant, da geht es um das ganze Böse im Internet. Also schon wieder, beim letzten Mal ging es ja auch irgendwie um das Böse, so Urheberrecht und Kinderpornografie, aber jetzt geht es um das richtig Böse, also die Cyberkriminellen. Das soll irgendwie am 1. Juni stattfinden und danach möchte dann irgendwann der Minister seinen großen Wurf präsentieren, die Perspektiven deutscher Netzpolitik, und dann soll es nochmal vielleicht eine Runde geben mit den ganzen 50 Eingeladenen, die da jetzt 4 Runden lang zusammensaßen und keine Ahnung, was da bei herumkommt, ob das ein Abendessen wird oder ein Barcamp oder ein riesiger runder Tisch. Wir wissen es nicht. Ja, und dann war es das. Also lassen wir uns mal überraschen.
Ja, mal wieder gespannt bleiben. Dann hatten wir diese Woche noch vom Bundesgerichtshof ein Urteil, was auch eigentlich einen ziemlich hohen Stellenwert hatte. Und zwar ging es um WLANs und die Störerhaftung, wenn jemand über mein WLAN zu Hause was ganz Böses im Internet tut, Beleidigung, Urheberrechtsvergehen. Ob ich dann dafür als Anschlussinhaber haften soll oder nicht. Was hat denn das BGH da jetzt geurteilt?
Ja, das ist so noch nicht wirklich klar, was da jetzt genau geurteilt wurde, weil das Urteil ist so nicht draußen.
Die Textfassung nicht, also die lange Textversion.
Genau, also er hat geurteilt sozusagen, dass die Störerhaftung greift, dass man als Besitzer eines WLAN-Routers die passende Sicherheitstechnik nach Stand des Kaufes sozusagen einrichten muss und dass man halt, wenn ich das jetzt irgendwie richtig wieder oder falsch wiedergebe, muss ich eigentlich nochmal nachgucken, dass man auf jeden Fall belangt werden kann, aber nicht auf Schadensersatz und diese Unterlassung auch höchstens auf 100 Euro. Wobei auch wiederum unklar ist, ob das jetzt nur in diesem zu verhandelnden Fall gilt. Nämlich da hat so eine Musikfirma wegen einem einzigen Song geklagt oder ob diese 100-Euro-Grenze, die eigentlich so im Durchsetzungsgesetz so im Urheberrecht drinsteht, ob die jetzt auch für ein ganzes Album gilt oder sonst irgendwie. Ja, das ist alles so ein bisschen unklar. Ist auch ein bisschen unklar, was das jetzt genau für Freifunk und Co. bedeutet. Im Zweifelsfall sieht es eher schlecht aus.
Wobei da halt auch Freifunk vielleicht nochmal was anderes ist als ein privater Anschlussteilnehmer, dass man sozusagen dort die Frage aufstellt, ob Freifunk selbst vielleicht eine Art Internetprovider oder so darstellt und damit vielleicht nochmal nicht unbedingt belangt werden kann. Was ich da auch interessant ist, gestern noch von einem Anwalt, dem Ben Goschi aus der Base gehört hatte, war, dass diese 100-Euro-Begrenzung für die erste Unterlassungsabmahnungsgeschichte auch nur beim ersten Mal greifen. Das heißt, wenn ich dann ein zweites Mal belangt werden sollte vom selben Rechteinhaber, ich ja schon mal eine Unterlassungserklärung bei ihm abgegeben habe und dann sozusagen ja offensichtlich es nicht geschafft habe, das wirklich zu unterlassen, weil es dann irgendwie einen zweiten User gibt, der irgendwie vom selben Urheber oder Rechteverwerter ein Album kopiert, dass ich dann sozusagen beim zweiten Mal schon irgendwie massivere Probleme hätte und es irgendwie dann nicht bei den 100 Euro bleiben würde. Aber genau. Auch die 100 Euro selbst will ja schon das erste Mal niemand zahlen, weshalb jetzt glaube ich schon die Resonanz irgendwie auch auf Twitter und so viel war, schützt eure Netze, setzt Passwörter.
Ja, wobei, also normalerweise gibt man ja auch eine modifizierte Unterlassungserklärung ab. Also da bin ich aber jetzt auch kein Jurist, um genau erklären zu können, ob das jetzt besser ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn man eine modifizierte Unterlassungserklärung abgibt, dann kommt man da vielleicht schon beim Wiederholungsfall besser weg.
Vielleicht, aber das können wir jetzt schwer sagen. Also die Modifikation geht ja meistens nur in die Richtung, ich erkenne keine Schuldeingeständnisse an, aber verspreche sowas nicht nochmal zu machen. Und sobald du versprichst, sowas nicht nochmal zu machen, und das dann doch noch passiert, dann...
Genau.
Aber da sollen sich auch die Juristen mal die Köpfe zermartern, wenn das Urteil in der Langfassung draußen ist, wird man da, glaube ich, auch wirklich verbindlicher mehr zu sagen können.
Genau, das Problem ist aber, dass halt... das kein schönes Urteil ist, auch wenn es hätte viel schlimmer kommen können, weil das Konzept der digitalen Nachbarschaftshilfe, dass man halt seine WLAN-Router offen lässt, geht jetzt mehr zurück. Also das ist sehr schade. Es ist auch unklar, also es ist so ein klar, gerade so ein bisschen ja, Rechtsunsicherheit. Was bedeutet das eigentlich für offene WLANs im Café? Muss man sich da zukünftig registrieren? Kommt damit mittelfristig die komplette Online-Registrierung und so weiter?
Oder auch Veranstaltungen, wo irgendwie 1000 Leute zusammenkommen oder so, die ihr WLAN bekommen?
Genau. Und der lustigste Beitrag zur Debatte ist heute bei tagesspiegel.de online gegangen. Ein Joachim Huber, der da so normalerweise Big Brother und sonst wie kommentiert, hat so ein bisschen wirren Text geschrieben. Und das Highlight aus dem wirren Text ist dann, high sein, frei sein, online muss dabei sein. Also hätte ich jetzt irgendwie einen T-Shirt-Shop, würde ich jetzt erstmal das als T-Shirt anbieten. ja, und er fordert da irgendwie, man müsste ja auch überall... man müsste überall verifiziert werden können. Und er fordert da irgendwie auch so eine Straßenverkehrsordnung, aber der Text ist sowas von wirr, wo man sich fragt, ob er das Thema wirklich verstanden hat und meine erste Überlegung war, das klingt ja so, als ob er jetzt so einen GPS-Sender unter die Haut gepflanzt für jeden fordert, damit das halt so etwa vergleichbar wird mit dem, was er im Netz fordert. Und in der Offline-Welt ist es ja auch nicht so, dass überall jeder eindeutig verifiziert werden kann. Wenn ich einkaufen gehe, dann ist die Transaktion normalerweise anonym. Ich bezahle damit Geld, der Händler weiß gar nicht, wer ich bin und ich gehe wieder raus und vielleicht gibt es da noch eine lokale Videokamera, aber auch die kriegt nicht raus, wer ich bin.
Vielleicht kann er sich im Gesicht merken, was morgen anders aussieht.
Genau, also ja, das ist leicht wirr.
Genau, dazu auch noch das schöne Argument, was du da aufgepickt hattest vom AK-Vorrat. Der Zirkel vom BKA hat ja diese Woche auch mal wieder Panik geschoben. Online- und Offline-Verbrechen, die Aufklärungsquoten.
Genau, also ich weiß jetzt nicht so genau, wo die Quelle ist, aber die Online-Aufklärungsquote liegt wohl bei 80%.
Und das ist bei Online-Begangenen.
Genau, und das ist wohl weit höher als Offline. Offline, ich habe jetzt auch nicht im Kopf habe ich die Zahl 54%, weiß ich jetzt aber auch nicht, ob das so genau ist. Auf jeden Fall ist die geringer. Ja, und online ist alles viel schlimmer, aber irgendwie ist die Polizei mehr in der Lage, Verbrechen aufzuklären.
Das klingt doch mal schön. Also eigentlich, das ganze Online ist nicht so schlimm. Vielmehr Ungeklärte Straftaten werden nach wie vor offline begangen. So, und dann gab es noch eine schöne, oder nicht so schöne Ente, aber ein bisschen geschmunzelt haben wir eben schon. Astroturfing, was auch immer das heißen soll, auf jeden Fall gab es eine große Welle, dass eine Kampagne gestartet werden soll in den USA, die Netzneutralität mit der chinesischen Zensur gleichstellt.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung, was Astroturfing ist. Astroturfing ist so eine Strategie der PR-Branche, getürkte Grassroots-Kampagnen zu fahren. Also Grassroots-Kampagnen, das sind so Kampagnen, die von Bürgern initiiert werden. Eigentlich so alles, was im Bereich digitale Bürgerrechte läuft, sind Grassroots-Kampagnen.
Guerilla-Marketing für die Lobbyisten.
Ja, und bei so einer Astroturfing-Kampagne, dann tust du halt so, als ob da der Bürgerwille entsprochen wird. Da sind dann meistens irgendwelche bezahlten Lobbyisten, die spielen dann so quasi Bürgerinitiative, um halt gegen andere große Grassroots-Bewegungen vorzugehen, um halt der Politik quasi zu verkaufen. Naja, das ist aber diese große Bürgerrechtsinitiative oder Bürgerinitiative ist nicht alles, da gibt es auch noch andere und sie müssen da irgendwie ein bisschen neutraler entscheiden. Und in den USA ist halt
das Volk ist sich uneins so ein bisschen.
Ja, also die Kampagne für Netzneutralität ist halt die größte Grassroots-Kampagne im Bereich digitale Bürgerrechte in den USA. Das ist da ein Riesenthema gewesen in den letzten Jahren. Und sagen wir mal, die Telcos wie AT&T und Comcast haben da nie was gegensetzen können. Ja, und jetzt tauchte ein PDF auf, das BlockSync Progress hatte es aufgedeckt sozusagen und Boing Boing und Slashdot und alle hatten es übernommen und daraufhin haben wir es halt auch thematisiert. Dass es ein PDF geben würde, wo halt so eine Kampagne nach Art der Tea Party geben sollte, sozusagen, die dann halt Obamacare vor der Internet Netzneutralität beschreibt oder Netzneutralität gleichsetzt mit der chinesischen Netzzensur. Ja, und wie dann so zwei Tage später rauskam, war das so mehr oder weniger ein studentisches Planspiel. Und da steckte nicht wirklich was dahinter, sondern irgendwie Studenten hatten halt als Aufgabe bekommen, so eine Astroturfing-Kampagne irgendwie zu machen als Projektarbeit.
Und auch gleich mal richtig auszuprobieren.
Ja, und hatten halt da alles so eingerichtet, was man dazu braucht, wie eine Facebook-Seite, eine normale Webseite. Und ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen haben bei ihrem studentischen Wettbewerb an ihrer Uni.
Aber auf jeden Fall Boing Boing, Fefe, Netzpolitik haben sie alle erstmal kurz auf den Leim bekommen.
Ja, also da ist halt die Frage, wie geht man mit solchen Sachen um? Da kommt natürlich immer so der Vorwurf, naja, man muss aber da hinterher recherchieren, aber bei so einer US-Sache fällt es halt ein bisschen schwer. In Deutschland kann man halt mal irgendwen anrufen, das verifizieren lassen. In den USA fragt man sich halt, wen ruft man denn da an? Und da kann man sich halt entweder darauf verlassen, dass das, was viele größere Blogs geschrieben haben, dass das schon irgendwie verifiziert ist oder nicht, oder man schreibt es halt und wenn man darauf hingewiesen wird, ist eine Ente, dann schreibt man halt als Update darunter, ist eine Ente. Die Alternative wäre halt überhaupt gar nichts mehr sozusagen zu schreiben.
Nö, aber was können wir daraus reden und vielleicht ein bisschen mehr Netzwerken mit den Amerikanern international, dass man sich da.
Das bringt ja nichts. Also ich meine, wenn Seiten wie Slashdot und Boing Boing und so weiter das alle bringen, da kannst du ja dich noch so gut vernetzen mit anderen, weil das sind halt sozusagen die Leitmedien in USA in den Blogs. Also in Deutschland hätte man da besser Verifikationsmöglichkeiten. Also vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, was haben wir für Rechercheressourcen, unsere Rechercheressourcen in unsere Freizeit. Ne? Da kann man sich am höchsten entscheiden. Entweder man bringt was oder man bringt was nicht. Entweder man bringt was, was nur so von ein oder zwei anderen Medien schon gebracht wurde oder nicht. Für mich sind aber so Sachen wie Slashdot und Boing Boing und so weiter schon Medien. Und auch quasi bekannte Medien haben auch schon so die ein oder andere Ente gebracht. Also da habe ich dann eher so die Herangehensweise, okay, man berichtet erstmal darüber, man verweist auf die Originalquellen, wo man es her hat und wenn dann der Hinweis kommt, ist eine Ente, dann schreibt man das halt dazu, ist eine Ente.
Eben, also Offline-Medien hatten das Problem ja auch schon lang genug. Das ist so schnell nicht gelöst. Nochmal kurz zum Running-Gag, zur Enquete-Kommission. Es gibt zwar eigentlich nichts direkt Neues, weil letzte Woche gab es das Auftakttreffen, dieses Wochenende bist du jetzt auch auf der Klausur, um darüber zu sprechen, wie sie eigentlich arbeiten soll, die Enquete-Kommission?
Ja.
Aber die Arbeitsgruppenplanung steht jetzt erstmal zur Disposition oder zur Diskussion.
Genau, also Sonntag gibt es um 16 Uhr eine Führung durch den Bundestag. Die soll so 2,5 Stunden lang gehen, aber die meisten Fraktionen machen da Arbeitstreffen und Vernetzungstreffen. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie später in den Bundestag fahre oder mir nochmal den Bundestag anschaue, aber eigentlich weiß ich, wie es da aussieht. Und danach gibt es halt ein Abendessen in der Landesvertretung von Baden-Württemberg, damit man sich besser kennenlernt. Und Montagmorgen ab 8 Uhr geht es dann los, bis 16.30 Uhr. Irgendwie haben die so einen komischen Arbeitsrhythmus. Von mir aus könnte man auch gern um 11 Uhr anfangen und dafür bis 19 Uhr machen. Aber da kriege ich wahrscheinlich keine Mehrheit für. Ja, und das Sekretariat der Enquete-Kommission hat nun Vorschläge für 4 thematische Arbeitsgruppen gemacht. Und ich musste erstmal lachen, als ich das sah, nämlich die stellen sich vor, dass man halt die digitale Gesellschaft und Netzpolitik in den Arbeitsgruppen Gesellschaft, Wirtschaft, Recht in Verbraucherschutz und Kultur, Bildung, Forschung diskutiert. Und meine erste Frage war, wo diskutiert man jetzt Netzneutralität? Ist das jetzt ein Thema für Gesellschaft, für Wirtschaft, für Recht und Innen? Oder macht man es unter Kultur und Forschung? Und das zeigt halt, wie absurd eigentlich diese Idee ist. Und die Vermutung ist, dass das Sekretariat der Enquete-Kommission auf die Idee kam, weil sie 4 Referenten haben und der eine ist Soziologe, der andere ist irgendwie Jurist, ein dritter Wirtschaftswissenschaftler und der vierte irgendwie Politologe oder so. Und dass sie halt anhand der Referenten geguckt haben, was sie studiert haben und da jetzt mal eine Arbeitsgruppe jeweils haben wollten. Also das wird so nicht weiter Bestand haben. Das wird wahrscheinlich komplett aufgerollt werden. Soweit man es gehört hat, ist da niemand mit zufrieden und keiner findet den Vorschlag super. Und man muss halt mal schauen. Also es gibt halt rund 50 Unterthemen. Die muss man jetzt nicht alle in eigenen Arbeitsgruppen machen, aber es macht schon Sinn, mehr Arbeitsgruppen einzurichten. Und was man so gehört hat von der letzten Enquete-Kommission zu Kultur in Deutschland, da gab es 41 Arbeitsgruppen. Okay, ja. Also diese Arbeitsgruppen müssen ja nicht 41 Stück irgendwie über 2 Jahre jede Woche treffen.
Ja, man aber kann ja auch in mehreren sein.
Genau, es macht halt Sinn, sozusagen zumindest einen Haufen dieser Themen mal irgendwie zu spalten, auch wenn man das große Ganze sehen möchte, aber um mal schnell zu Ergebnissen in kleinen Teilen zu kommen. Und ja, das wird halt der Running Gag werden bei der Sitzung am Montag, wobei auch noch unklar ist, was noch bei der Sitzung am Montag passieren soll. Da soll auch noch eine riesen Vorstellungsrunde passieren. 34 Menschen sollen jeweils 5 Minuten Zeit haben, um sich vorzustellen und ihre Arbeitsschwerpunkte. Das halte ich auch irgendwie für eine totale Zeitverschwendung.
Nochmal 2,5 Stunden.
Ja, das sind halt 2,5 Stunden mit Pause, so 3 Stunden. Und dann gibt es halt die Kandidaten, die halt mal gern Co-Referate, weil sie ja viel in ihrem Leben erlebt haben. Und das, das allein sozusagen ein Drittel der Zeit oder noch mehr von der Montagssitzung dafür verschwendet wird, das hoffe ich, dass das noch irgendwie vorher geändert wird. Also natürlich kann man mal im Schnelldurchlauf sagen, meine Themen sind die und die und jedem so 1 oder 2 Minuten geben, aber nicht 5 Minuten. Also da kann man sich ja auch die Lebensläufe der Leute durchlesen und ist nach 10 Minuten fertig mit allen 34 Lebensläufen.
Ja, ich denke bei den Arbeitsgruppen auch, ich meine, das ganze Netzpolitik-Thema ist ja an sich sehr ressortübergreifend, weshalb es da eh schwierig fällt, Arbeitsgruppen analog zum Beispiel zu bisherigen Ressorts zu definieren und deswegen man da vielleicht schon irgendwie doch viele möglichst kleine braucht oder so, die eben auf einzelne Themen gehen und man dann irgendwie schaut, wo es gemeinsame Nenner gibt.
Genau, also einerseits das, andererseits ist es natürlich ein Problem, wenn da irgendwie bei 22 Treffen 34 Menschen im Kreis sitzen für jeweils 3 Stunden, da kommst du halt nie zu irgendwas. So, ja. Ja, also das ist halt ganz gut, irgendwie kleinere Gruppen zu machen, wo man halt mal nur vielleicht mit 4, 5, 6 Leuten drin sitzt und mal viel tiefer in der Materie eingehen kann, als wenn du halt so eine runde Tischsituation hast, wo jeder seine Punkte irgendwie drauf knallt will und wo man halt überhaupt nicht wirklich konstruktiv diskutieren kann. Naja, eine weitere offene Frage, die auch am Montag geklärt werden soll, ist halt, wie beteiligt man die Öffentlichkeit? Da gibt es ja die lustigsten Vorstellungen von wir schaffen größtmögliche Transparenz durch die Einführung einer Twitter-Wall bis hin zu...
Damit die Politiker auch mal lesen, was im Internet passiert.
Ja, ja, damit man den 18. Bürger bei Anhörungen beteiligen kann. Ich bin kein großer Fan von Twitter-Walls. Wir haben es halt bei der Republika 3 Jahre lang gemacht und haben die quasi so in Deutschland eingeführt. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, dass wir die radikal abschaffen. Und kaum noch nutzen, weil am meisten wurde sie entweder für Selbstdarstellung genutzt oder für destruktive Kommentare.
Ja,
und naja gut, man kann da halt einen Witz nach dem nächsten rüber rollen lassen, aber da kommt wenig Konstruktives bei herum. Also,
das lenkt Publikum wie Leute auf dem Podium nur ab.
So. Ja, ja, genau. Also das macht halt nicht so viel Sinn. Aber na gut, wenn man halt wie der Vorsitzende der Enquete-Kommission, der diesen Vorschlag für die größtmögliche Transparenz gemacht hat, nicht so genau weiß, was das ist, dann kommen halt solche Vorschläge. Muss man halt schauen, wie man die irgendwie zurückholen kann. Es gibt auch noch ein paar andere skurrile Vorschläge, wie wenn man nutzt jetzt die VZ-Netzwerke zum Dialog mit irgendwie der Öffentlichkeit und wir kriegen da alle Edelprofile, wo ich auch nur dachte, was will ich denn in den VZ-Netzwerken über die Themen der Enquete-Kommission diskutieren, und ich möchte auch nicht, dass es jetzt irgendwie so kampagnentechnisch läuft. Wir nutzen jetzt Twitter und Facebook und VZ und alles mögliche, wo man drauf Wahlkampf macht, weil da fragt man sich, wie wird denn wer bringt denn diese ganzen Diskussionen zusammen, wenn die einen dann unter einem Facebook-Link irgendwie drauf los diskutieren und die anderen in irgendeinem Blog und die dritten irgendwie auf Twitter, und das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man das alles bündelt. Also ist da mein Vorschlag, irgendwie einfach einen Blog zu nehmen. Das halte ich irgendwie so jetzt mal so erstmal ressourcentechnisch für machbar, und das alles mal an einem Ort zu zentrieren und halt soziale Netzwerke und so weiter nur nutzen, um halt auf diese neuen Diskussionsbeiträge hinzuweisen.
Na, welche Technik man nutzt, ist da auch immer die eine Frage, aber wie man sie nutzt, egal für welche man sich entschieden hat, dann auch die andere. Also ich meine, beim Blog kann man jetzt auch sagen, oh mein Gott, mach mal noch einen Blog, aber wenn man das richtig nutzt, irgendwie aufteilt und Kommentarfunktion und da das wirklich benutzt im Sinne von einer guten Strukturierung, dann kann man da auch viel machen. Ich glaube, da steht und viel fällt einfach viel mit dem, wie ja offen auch einfach die Teilnehmer dann letztlich damit umgehen werden
von der Runde. Und im Endeffekt ist es halt auch eine Ressourcenfrage, ne? Also es gibt ja nicht so viel Ressourcen. ich glaube, die meisten haben noch nicht so ganz kapiert, wie viel Aufwand das Ganze sein wird, irgendwie so verschiedenste Sachen einfach mal zu managen, und man stelle sich vor, wenn da draußen tatsächlich großes Interesse ist, mitzumachen. So meine größte Angst ist, dass man zu viel Beteiligung und Offenheit verspricht und das dann halt nicht einhält, weil man einfach keine Management-Ressourcen dafür hat. So, ne? Und die Leute so dann.
Ist Twitter wohl schon ein guter Vorschlag.
Naja, aber dass man dann halt irgendwie ganz viele Leute enttäuscht, die halt mitdiskutieren wollen. Also es gab dann auch Vorschläge für wir richten dann ein Wiki ein und diskutieren im Wiki, wo ich auch dachte, ja, super Idee, aber bis ich das richtig gut finde, möchte ich erstmal gerne wissen von denjenigen, die das vorgeschlagen haben, wie soll man das managen? Also ich bin ein großer Fan von Wikis, aber ich kenne halt auch die Wikipedia seit den Anfängen und so weiter, und ich weiß halt, was das für ein Aufwand ist, und ich weiß halt auch, dass man sich da vorher erstmal Gedanken machen sollte über eine Strategie und nicht einfach sagen, hey, wir haben jetzt ein Wiki, weil es muss dann erstmal geklärt sein, wer darf da überhaupt editieren, wer kontrolliert die Edits, ist es dann sozusagen derjenige, der sich am meisten beteiligt hat, gewonnen, oder hat man da Ressourcen, die halt tatsächlich so eine moderierende Haltung einnehmen? Was ist damit, wenn auf einmal in den Wikis eine ganz andere Meinung von ganz vielen vertreten wird, als in der Kommission selbst eine Mehrheit zu finden ist? Also das sind alles so ungeklärte Fragen, die man halt aber erstmal diskutieren müsste, bevor man so ein großes Beteiligungskonzept irgendwie beschließt und der Öffentlichkeit vermeintliche Partizipation vorgaukelt.
Aber darum soll es doch jetzt in dieser Klausurtagung auch gehen. Also nicht nur, wie arbeitet die Enquete für sich, sondern auch mit der Außenwelt.
Da geht's halt rum, und da lasse ich mich mal überraschen.
Da wissen wir nächste Woche dann mehr, was ihr da euch hoffentlich groß beschließen werdet da. Also.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf dieses Wochenende, wer es nach Berlin schafft oder hier ist. Es gibt auf der CBase das Wireless Community Weekend der Freifunker, der Jungs, die irgendwie freie Funkstrecken und so weiter machen und jetzt auch viel über das BGH-Urteil grübeln, sind ja ab heute bis Sonntag in der CBase versammelt. Auch Leute aus Italien, Ljubljana und so weiter kommen dahin. Und
genau, da gibt es auch ein paar politische Diskussionen am Samstagnachmittag zwischen 18 bis 20 Uhr. Da bin ich angefragt, aber da weiß ich noch nicht, ob ich da hin kann. Also schauen wir mal.
Genau. Samstagabend dann noch eine leichte politische Runde. Genau. Und ansonsten gibt es auch noch, da packen wir den Link auch nochmal gleich rein, einen Mitschnitt einer Freifunkveranstaltung, die sich hier gerade mit dem Berliner Thema beschäftigt. Wie kann man ein Freifunk am besten als Landesnetz irgendwie vielleicht etablieren? Das hatten wir Ende März mit den Grünen zusammen gemacht, die Freifunker. und einfach eben die Frage aufgeworfen, wie kann vielleicht das Land Berlin dort pushen und zumindest Hausdächer oder ähnliches zur Verfügung stellen oder in Bürgerämtern offene Spots einrichten. Jetzt gerade unter diesem Gesichtspunkt mit dem BGH-Urteil natürlich alles ein sehr diffiziles Thema.
Ja, wobei wir haben noch was vergessen. Also bevor wir jetzt abbrechen, bei iRights.info gibt es heute was Lustiges zu lesen. Und zwar iRights.info hat ja vergangene Woche die Synapse für einen möglichen Gesetzentwurf zum Leistungsschutzrecht veröffentlicht. Das Ganze war so ein internes Dokument, was beim BMJ, also Justizministerium, wohl liegen soll. Und da war einerseits der Gesetzesvorschlag der Gewerkschaften drin, andererseits des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger. Und Dietmar Wolf, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, war sich nicht zu dämlich, in einem Interview mit Deutschlandradio Breitband zu erzählen, ich zitiere jetzt mal, die Ironie will es, dass diejenigen, die das ins Netz gestellt haben, die Möglichkeit geschaffen haben, auch für den Gesetzgeber Einblick zu nehmen in diesen Entwurf. Und genau das wollten wir nicht. Wir gehen davon aus, dass das Arbeitspapier auch urheberrechtlich geschützt ist. Wenn man so etwas gegen den Willen der Urheber ins Netz stellt, widerspricht sich hier eine Organisation, die einerseits für Urheberrecht eintritt und andererseits Urheberrechte verletzt. Das hat garantiert für einigen Spaß und Lachen bei iRights.info gesorgt und iRights.info hat dann auch eine ausführliche Stellungnahme dazu gemacht, dass sie halt keine Organisation sind, die das Urheberrecht eintritt, sondern ein journalistisches Informationsportal zum Thema Urheberrecht und dass der BDZV doch wissen sollte, dass es hier um die Frage der Pressefreiheit gilt, wo man sich doch auch selbst für einsetzen würde oder das zumindest in der eigenen Satzung des BDZV stehen würde und dass man sich durch solche dämlichen Äußerungen irgendwie selbst diskreditiert.
Ja, also auf jeden Fall haben sie da zum einen behauptet, dass sozusagen sie den Urheberrechtsschutz für irgendwie ihre Entwürfe von Gesetzen sehen. Und zum anderen hieß es ja auch wirklich so, dass der Gesetzgeber soll keinen Einblick in das bekommen, was sie ihm als Vorlage schreiben.
Genau. Und also, es gibt dann halt auch sozusagen
was für ein Demokratieverständnis haben wir denn hier schon
wieder? Also der Hauptlobbyist in Sachen Leistungsschutzrecht, Christoph Käse, der Konzerngeschäftsführer Public Affairs von Axel Springer, hat noch letzte Woche oder vorletzte Woche, also am 5. Mai auf einer Podiumsdiskussion gesagt, es gäbe keinen konkreten Entwurf für ein Leistungsschutzrecht. Und naja, ein paar Tage später waren halt diese beiden Entwürfe online zu sehen. Und das ist natürlich dann auch eine journalistische Arbeit, darauf hinzuweisen, dass hier mit falschen Karten gespielt wird und dass halt die Öffentlichkeit ein bisschen verarscht wird. Und durch die Offenlegung oder das Leaken dieses Gesetzentwurfes konnte man mal so in den aktuellen Diskussionsstand ein bisschen besser hineinschauen und sich eine eigene Meinung bilden, was da für ein Monster geschaffen werden soll.
Gut, soweit. Sonst noch was vergessen?
Nee, sonst war entweder diese Woche nicht so viel oder dadurch, dass ich die ganze Zeit in irgendwelchen Sitzungen saß, kam ich auch zu nix. Also kann sein, dass wir noch Sachen vergessen haben zu bloggen, aber das liegt dann halt dran, dass einfach nicht genug Zeitressourcen da sind. Jo.
Dann sagen wir einfach mal bis nächste Woche.
Ja, viel Spaß. Und hier piept gerade irgendwas im Hintergrund, das ist das Handy, aber es ist schon wieder aus. Ja, danke fürs Zuhören und ja, viel Spaß.
Jo. Tschüss.